guten Morgen.
Es geht um die Bergpredigt in den nächsten Wochen. Und heute geht es ganz besonders um Glück. Und ja, auch wenn Josephine jetzt nicht mehr hier ist, natürlich ist es ein Moment des Glücks, wenn man in trauter Zweisamkeit mit einem geliebten Menschen zusammen ist. Ob das in der zweiten Schulklasse ist oder mit 90 Jahren oder was auch immer, das ist immer schön und jeder von uns würde das als einen Moment des Glücks bezeichnen, solange das wirklich ein friedliches, freudiges, harmonisches Miteinander ist. Aber wer ist wirklich glücklich? Wenn wir dem glauben, was in der Werbung vermittelt wird, was uns auch manche christlichen Prediger erzählen, was wir selber oft denken und wünschen, dann hat glücklich zu sein etwas zu tun mit Erfolg, mit Reichtum, mit Gesundheit, mit Wohlfühlen. Macht Gott glücklich? Ja, natürlich, würden viele fromme Menschen sagen. Das gehört für viele zu den christlichen Grundüberzeugungen. Ich glaube doch an Gott, weil er glücklich macht. Und warum sollte man sich überhaupt mit Gott abgeben, wenn er nicht glücklich macht und einen möglicherweise ganz woanders hinbringt als dahin, wo man gerade wollte? Jetzt ist es nicht Gott, jetzt ist es einfach ein Mensch, okay. Aber was ist Glück wirklich? Oder wer kann uns sagen, was wirklich glücklich macht? Stellen wir uns mal vor, wir sind bei Gott persönlich eingeladen. Auf uns wartet ein großartiger Buffettisch. Es gibt zwei Alternativen. Die erste, Gott sitzt als Herr, als Freund, als Gastgeber mit am Tisch. Wir kommunizieren mit ihm. Wir sind dankbare Gäste. Und das andere, wir sitzen uns selbst gegenüber. Der andere als triebgesteuertes Ego mit seinen ganzen Glückswünschen. Gott ist der Kellner, der uns richtig aufticht. Gott ist unser Wunscherfüller, der uns glücklich machen soll, nach dem, worüber wir entschieden haben, dass es uns glücklich macht. Manchmal scheint es mir, als würde ich gerade Option 2 wählen. Als wüsste ich besser als Gott, wie es geht und was geschehen muss. Letztlich sind wir dann gefangen in uns selbst, machen uns unglücklich, weil uns die großartige Begegnung mit Gott verloren geht. Wir sehen die Welt nur durch unsere eigene Brille, nicht aus der Perspektive Gottes und unserer Mitmenschen. Kann es das wirklich sein? Ein glaubender Mensch hat eben nicht unbedingt ein stressfreieres Leben als andere. Er ist nicht unbedingt gesünder und reicher und erfolgreicher als andere. Wenn mit Glück die Bereitstellung guter Gefühle durch messbare Erfolge gemeint wäre, dann wären wir möglicherweise sogar schlecht beraten, uns mit Gott einzulassen. Die meisten, die hier sitzen, soweit ich euch kenne, sind bekennende Christen. Sind wir hier gesünder, reicher, schöner, klüger als die anderen Menschen? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich würde sagen, nein. Die wohl bekannteste Rede Jesu ist die sogenannte Bergpredigt. Ich war erstaunt, als ich im Internet Bilder zur Bergpredigt suchte und fand da zuerst einmal lauter Bilder mit einem stehenden Jesus. Das stimmt gar nicht. Im Matthäusevangelium, im 5. Kapitel, dort, wo die Bergpredigt beginnt, und du kannst jetzt gerade mal... Achso, ich habe hier die Verheit. Entschuldigung, ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Da heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich. Seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Das heißt Bergpredigt, weil tatsächlich Jesus vom Gipfel eines Berges sprach. Aber er sprach nicht, wie das unser deutsches Idiom ausdrückt, von oben herab. Er saß mit seinen Jüngern zusammen und vielleicht mit vielen anderen Menschen, die durch die akustischen Möglichkeiten das gut mithören konnten. Er begann jeden seiner Sätze mit dem altgriechischen Wort Makarioi, Luther übersetzt das in seiner Bibelübersetzung mit selig sind. Das ist etwas irreführend, denn in den Übersetzungen von Martin Luther ist es meist die Übersetzung des griechischen Wortes für gerettet, das als selig auftaucht. Hier steht jedoch ein ganz anderes Wort. Makarioi ist ein ganz anderes Wort und es geht nicht um Errettung aus der Gottesferne. Bei Jesus sind die, die an Gottes Herrschaft glaubten, die sitzen um ihn herum, die teilweise alles hinter sich gelassen hatten, um Jesus nachzufolgen. So spricht Jesus hier vom Glück derer, die auf dem Weg mit ihm sind. Er stellt vieles, was als Glück empfunden wird, in diesen ersten Worten der Bergpredigt richtig auf den Kopf. Wenn der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau, er lebte von 1712 bis 1778, einmal schrieb, Glück besteht aus einem soliden Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Dann merkt man schnell, dass das Glück, von dem Jesus spricht, von ganz anderen Werten geprägt ist. Er spricht in der Bergpredigt Menschen ganz persönlich an, auf ihr persönliches Denken und Verhalten. Franz Alt schreibt in seinem Buch Frieden ist möglich, die Politik der Bergpredigt über die Bergpredigt. Sie ist eine Chance zur Veränderung der Welt. Aber die Welt wird nur verändert durch eine Umkehr der Herzen. Jesus will die Umkehr der Herzen. Hören wir einfach einmal, wie Jesus diese Bergpredigt beginnt. Er sagt, glücklich zu preisen sind, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Diese Worte fordern dazu heraus, das eigene Leben neu zu sortieren. Neu zu sortieren im Licht der Ewigkeit. Jesus erklärt, dass ein Mensch, der mit der Perspektive auf die Ewigkeit lebt, wirklich glücklich ist. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So beginnt Jesus. Diejenigen, denen Jesus hier Glück zuspricht, sind Menschen, die nach manchen Bibelübersetzungen, je nachdem, was ihr so für eine gebraucht, auch als arm im Geist bezeichnet werden. Das kann schnell zu Missverständnissen führen. Hier sind nicht die intellektuell wenig Begabten gemeint, sondern hier sind Menschen gemeint, die sich ihrer inneren Armut vor Gott bewusst sind. So übersetzt es ja letztlich auch die neue Genfer Übersetzung, der wir zumindest den deutschen Text, der hier steht, verdanken. Menschen, die ein Gespür dafür haben, dass sie gegenüber dem allmächtigen und heiligen Gott nichts aufzubringen haben. Das hier gebrauchte Wort für arm, die altgriechische Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde, hat zwei Worte für arm. Das Wort hier bedeutet, bettelarm zu sein. Man ist auf jeden Fall auf Hilfe angewiesen. Die sind glücklich, sagt Jesus, die wissen, dass sie ihr Leben nicht mit eigener Kraft hinbekommen. Wer verstanden hat, dass er Gottes Hilfe zu einem gelingenden Leben braucht, ist auf dem besten Weg zum Glück. Sich vor Gott als arm zu erkennen, ist eine Entscheidung. Samuel Koch, seit seinem Unfall bei der Fernsehsendung Wetten, dass im Jahre 2011 querschnittgelähmt, sagte bei der Präsentation eines seiner Bücher, sein Buch Rolle vorwärts, das Leben geht weiter als man denkt, dass Glücklichsein für ihn eine Entscheidung sei, die jeder selber trifft. Ich kann, so sagte er, den ganzen Tag motzend, meckernd, klagend durch den Tag gehen. Es fallen mir aber auch genug Dinge ein, die ich feiern könnte. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Oder auch nicht. Dr. Irmhild Behrendt war über 30 Jahre Chefredakteurin der christlichen Zeitschrift Entscheidung. 2004 stürzte sie mitten in der Nacht auf dem Weg zum Bad. Als sie aus der Ohnmacht aufwachte, reagierte ihr Körper nicht mehr. Sie ist seitdem vom Hals ab gelähmt. Im Januar 2013 sprach sie in Leipzig beim Kongress für christliche Führungskräfte. Sie wurde im Rollstuhl an das Mikrofon geschoben und sie sprach von der Dankbarkeit für jeden Atemzug, von der Freude über das Leben. Ich habe mich entschieden, sagte sie, nicht auf das zu sehen, was nicht geht, sondern auf das, was geht. Und freuen geht immer. Eine Entscheidung. Ich will das, was ich habe und was ich bin, von Gott annehmen. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Nein, wir haben in der Tat keinen Anspruch auf ein leidfreies Leben. Und das Schlimmste ist, wenn wir geliebte Menschen verlieren, wenn wir trauern. Jesus sagt nicht, dass das gut ist, aber es ist Teil dieser Welt. Jesus sagt auch im Schlimmsten, was es geben kann, Gottes Gegenwart zu. Bei Lukas heißt diese Seligpreisung: Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Nie müssen wir in der Trauer stecken bleiben. Alleine ja, aber nicht, wenn wir wissen, wir sind arm vor Gott. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Wer sich auf Gottes Hilfe angewiesen weiß, wer sich nicht für besser hält als andere, wer verstanden hat, dass er nicht über anderen steht, der lernt auch sanftmütig zu sein. Nicht die, die sich durchboxen, die mit aller Macht an die Macht kommen wollen, werden am Ende Sieger sein. Jesus spricht hier tatsächlich seine Jünger an. Er ist der Meinung, dass seine Nachfolger lernen sollen, nicht mehr hart zu reagieren, nicht auf die Barrikaden zu gehen, nicht den eigenen Erfolg, das eigene Recht haben, in den Vordergrund zu stellen. Der Sanftmütige legt eine interesselose Gleichgültigkeit ebenso ab wie den Willen, sich unbedingt durchsetzen zu müssen. Paulus schreibt über glaubende Menschen im Titusbrief Kapitel 3, Vers 2, sie sollen über niemand schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Sanftmut. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Ich habe hier neben der neuen Genfer Übersetzung, aus der diese Texte sind, noch eine andere Bibel liegen. Ist auch eine moderne Bibelübersetzung, eine ganz normale, die es auch in anderen Versionen optisch gibt. Das ist die Gerechtigkeitsbibel. Ich habe sie zu meiner Ordination geschenkt bekommen von Pastor Friedbert Nese, der das damals durchgeführt hat hier. Eine besondere Bibel, keine andere Bibel. Da steht nichts anderes drin, als in anderen Bibelausgaben drin steht. Nee, so eine Bibel mag ich nicht so. Nein, es sind die Texte der Bibel. Aber alle Texte, in denen es um Gerechtigkeit geht, sind in dieser Bibel markiert. Und ich habe dann mal reingeschaut, als ich sie bekam vor 4 Jahren. Die ist vielleicht bunt. Die ist vielleicht voller Markierungen. Wahnsinn. Das Thema Gerechtigkeit ist ein großes Thema der Bibel. Wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, dem sind andere Menschen nicht egal. Der kann nicht einfach den Mund halten, wenn Menschen das eigenständige Denken verboten wird. Wenn Menschen nicht glauben dürfen, woran sie glauben. Wenn Menschen nicht als das, was sie sind, als gleichwertig behandelt werden, der wird dafür eintreten, dass Menschen für die Arbeit, die sie leisten, gerecht bezahlt werden, auch wenn das für ihn selber teuer wird oder sogar Verzicht bedeutet. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die für andere eintreten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und ich weiß, bei uns sitzt kaum jemand, der auch schon mal Erbarmen braucht. Nee, ganz bestimmt ist das nicht so. Wer braucht kein Erbarmen? Wir wissen es nur nicht immer und manchmal wollen wir es nicht zugeben. Aber Erbarmen erfahren bedeutet auch, mit anderen barmherzig umzugehen. Mit Urteilen und Verurteilungen zurückhaltend zu sein, Vorurteile zu besiegen, Hass und Hetze hinter sich zu lassen und die, die durch Hass und Hetze an die Macht kommen wollen, auf keinen Fall zu wählen. Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz, das können wir nicht selber machen. Ein reines Herz bedeutet, Vergebung zu empfangen. Du heilst die Wunden, haben wir eben gesungen. Jesus heilt auch die Wunde unserer Schuld. Er vergibt alles, was wir ihm bringen. Er vergibt unsere ganze Schuld. Du kannst dir nicht selber ein reines Herz schaffen, aber du kannst zu Jesus gehen und dir von ihm Vergebung erbitten. Und er wird sie dir schenken. Hör auf, dich zu entschuldigen und so zu tun, als wäre mit dir alles in Ordnung. Dich zu entschuldigen in dem Sinne, ich kann ja nichts dafür, es ist passiert, weil. Hör auf damit. Gestehe deine Sünde ein und lass dir vergeben und einen neuen Anfang, ein reines Herz schenken. Und Jesus fährt fort zu sagen, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Seit 73 Jahren leben wir in Deutschland im Frieden, in dem Sinne, dass es keinen Krieg gibt. Aber wir erleben heute, dass der Umgangston untereinander immer brutaler wird. Dass wie vor 85 Jahren Lügen über Menschen verbreitet werden, und viele sie glauben, heute mit technischen Mitteln, die damals noch gar nicht vorhanden waren. Dass da einer etwas reinsetzt, um eine ganze Gruppe von Menschen zu verunglimpfen und keiner mehr nachprüft, sondern sagt, ja, so wird's wohl sein. Wir erleben, dass die, die Menschenleben retten wollen, kriminalisiert werden und dass offenbar das Leben mancher Menschen manchen einfach egal ist. Wir erleben Worte des Hasses in einer solchen Fülle, wie ich sie in 62 Jahren meines Lebens, und ich lebe seit über 62 Jahren, so noch nie gehört habe. Friedensstifter sind so nötig, wie zumindest seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Sie sind immer nötig, aber heute umso mehr. Glücklich zu preisen, sagt Jesus, sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Über solch eine wie hier beschriebene Situation freut sich niemand. Und ich weiß, hier sitzen etliche, die haben genau das in ihrem Heimatland erlebt. Die sind genau deswegen nach Europa gekommen. Das ist nicht nur schön oder nicht schön, das ist einfach nur schrecklich. Das ist furchtbar, die Heimat verlassen zu müssen, weil man nicht sagen und nicht denken und nicht glauben darf, was man gerne sagen, denken und glauben würde. Aber auch den anderen, die nicht wirklich verfolgt werden, aber gelegentlich mal aufgrund ihres Glaubens angegriffen werden, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie. Das ist keine Verfolgung, aber auch das ist nicht schön. Und auch denen sagt Jesus, versteck dich nicht. Verhalte dich nicht naiv, sondern stehe ein für die Wahrheit, zu der du stehst. Lebe so, dass du dich im Spiegel noch anschauen kannst. Ich habe jahrzehntelang gedacht, naiv wie ich war, dass die Frage, die meine Generation ihren Eltern gestellt hat, hast du damals geschwiegen? Warum? Dass diese Frage für die Generationen nach mir keine Bedeutung mehr haben könnte, weil die Menschen ja klüger wären. Heute sehe ich das anders. Ich sehe, wie sich scheinbar vieles zu wiederholen beginnt, was in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts begann. Und ich möchte nicht zu denen gehören, die den Mund einfach gehalten haben. Auch wenn es dafür manchmal Ärger gibt und eine bestimmte Gruppe von Menschen es mag, dann über einen herzufallen. Und Jesus fährt auch noch fort. Er schließt diese sogenannten Seligpreisungen. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Spätestens hier wird klar, warum Jesus diesen Menschen, die alles andere erleben als das, was wir unter Glück verstehen, Glück und Segen zuspricht. Es ist nämlich nicht derjenige wirklich beglückt, der es geschafft hat, es sich bequem zu machen, genießen zu können, es sich gut gehen zu lassen. Natürlich sei das jedem gegönnt. Jedem gönne ich solche Glücksmomente und erlebe sie auch gerne. Aber ein vollkommenes Glück dieser Art gibt es nie. Diejenigen, die dem, der die Wahrheit sagt, der die Wahrheit ist und der uns in Wahrheit unendlich lieb vertrauen, diejenigen, die eintreten für ihn und ihm bedingungslos nachfolgen als Jünger Jesu, die haben wirklich Zukunft. Wer sich verbiegt, um Problemen zu entgehen, wird sich irgendwann einmal selber nicht mehr mögen können. Glücklich ist, wer weiß, ich lebe das, was meine Überzeugung ist. Ich stehe dazu. Ich trete dafür ein. Und deswegen darf ich wissen, dass mein Leben immer Zukunft hat, auch wenn ich sterbe. Denn Gott garantiert uns kein Wohlfühlleben, aber er garantiert uns die Ewigkeit. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Diese Erwartung ist nicht nur eine Vertröstung, sondern sie gibt Kraft im Hier und Heute. Egal was geschieht, ich weiß, ich bin in Gottes Hand und genau da werde ich auch bleiben, und zwar in Ewigkeit. Amen.